Gleich geht's los mit dem Bilanz Business Talk. Präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional, der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Bilanz Business Talk. Heute aus dem Kunsthaus in Zürich zu dem Thema Krieg, Stromschock, Klimaangst. Wie sicher ist unsere Energie? Die Anspannung an den Energiemärkten ist auch ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sehr groß. Wie wird sich der Krieg entwickeln? Ist die Klimawende in Gefahr? Und wie muss sich die Schweizer Industrie jetzt positionieren? Darüber wollen wir heute sprechen mit vier extrem berufenen Gästen. Ich freue mich sehr, bei uns Susanne Thoma zu begrüßen. Sie ist seit einem Jahr Präsidentin und seit November auch CEO von Sulzer, einem Industriekonzern mit 13.000 Mitarbeitern und mehr als 3 Milliarden Franken Umsatz. Frau Thoma kennt aber auch die Strombranche bestens, denn sie war zuvor 9 Jahre Chefin des Stromkonzerns BKW und hat in dieser Zeit den Aktienkurs vervierfacht. Herzlich willkommen, Frau Thoma. Ich freue mich auch sehr, bei uns Markus Matthias Keub zu begrüßen. Er ist Militärökonom an der Militärakademie der ETH und seit Kriegsbeginn ein sehr gefragter Gast in vielen TV-Runden. Er kennt sich nicht nur in Energiefragen besonders gut aus, sondern traut sich auch sehr geradlinige Prognosen. Im Oktober, so sagte er kürzlich bei uns in der Bilanz, werde Ukraine Russland besiegt haben. Darüber wollen wir sprechen. Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Keub. Ich freue mich auch außerordentlich, bei uns Tiana Angelina Moser zu begrüßen. Sie sitzt seit 2007 für die Grünliberalen im Nationalrat und ist dort seit 2011 auch Fraktionschefin. Zu unserem Diskussionsthema hat sie einen doppelten Zugang. Sie arbeitete nämlich mehrere Jahre am Institut für Umweltökonomie der ETH und sie ist im Nationalrat auch Mitglied der Außenpolitischen Kommission. Herzlich willkommen, Frau Moser. Und ich freue mich besonders, bei uns auch Christoph Brandt begrüßen zu dürfen. Er ist seit knapp 3 Jahren CEO von Axpo, dem größten Schweizer Energiekonzern. Dass er im letzten Jahr eine 4 Milliarden Kreditlinie beim Bund beantragen musste, bezeichnete er selbst als seine schwärzeste Stunde. Doch wir dürfen das positiv sehen. Axpo hat diesen Kredit nicht gebraucht. Im letzten Jahr gab es sogar einen Rekordumsatz. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Da fangen wir bei Ihnen an, Herr Keub. Wie gesagt, Sie neigen teilweise zu provokativen Statements. Ihre Aussage, dass die Ukraine im Oktober den Krieg gewonnen haben wird, hat ja auch in Deutschland riesige Schlagzeilen gemacht. Sie haben diese Aussage vor 6 Wochen getroffen. Ist die immer noch gültig? Glauben Sie immer noch, dass wirklich im Oktober der Krieg vorbei ist und Ukraine wird gewonnen haben?
Also provokativ ist die Aussage vielleicht, wenn Sie ein Russlandversteher sind. wenn Sie nüchtern die Zahlen anschauen, dann ist die nicht provokativ. Und ich denke, das ist ein großes Problem, das wir insgesamt in Europa haben, dass die russische Propaganda sehr, sehr erfolgreich unser Denken und unsere Analysen beeinflusst hat. Sehen Sie vor allem in Deutschland. Ja? Was zählt, sind emotionale Stimmungsbilder und nicht die tatsächlichen Fakten. Aber wenn Sie die Daten mal runterrechnen, dann finden Sie relativ schnell 2 Dinge raus. Erstens, dass die russischen Reserven sehr stark überschätzt worden sind. Und zweitens, dass die russische Einsatzfähigkeit sehr stark überschätzt worden ist. Wenn Sie schauen, wie Russland diesen Krieg führt, diese enormen Abnutzungsraten, die Sie ganz bewusst und gegen jede militärische Logik in Kauf nehmen und Sie rechnen das einfach herunter, dann können Sie relativ schnell feststellen, wann diese Reserven weg sind. Dann können Sie noch mit altem Material aus den 50er, 60er Jahren kämpfen, aber Sie werden technologisch nicht mehr in der Lage sein, sich gegen die westlichen Waffenlieferungen durchzusetzen. Und das ist ein Effekt, der von Tag zu Tag stärker wird. Und spätestens, wenn die ukrainische Frühjahrsoffensive kommt, also sprich in einigen Wochen wird das der Fall sein, Ende März, Anfang April, rechne ich persönlich damit, dann könnte es der Ukraine tatsächlich gelingen, die Front zumindest in einem bestimmten Abschnitt zu durchbrechen und damit den Kriegsverlauf entscheidend zu
machen. Aber derzeit hat man eher das Gefühl, es geht immer um diese Stadt Bachmut. Man hat eher das Gefühl, dass die Russen Oberwasser haben.
Ja, Sie sagen es ja selber, man hat das Gefühl.
Ja.
Ja? Und ich denke, wir müssen dringend aufhören mit diesen Statements. Ich habe das Gefühl, das oder ich glaube
so
das.
So berichten es ja die Medien
auch. Ja, genau. Und ich beschwere mich übrigens regelmäßig bei vielen Redakteuren und sage, hört bitte auf mit dieser Art von Berichterstattung.
Selbst wenn die BBC oder wenn CNN kommt.
Ja, das ist mir egal. Was zählt, sind die Fakten und nicht die Meinungen.
Und die Tatsache, dass Russland vielleicht noch Reserven locker machen kann oder aus anderen Ländern, China zum Beispiel.
Das ist eine der erfolgreichsten Propaganda-Erzählungen, ja? Nach dem Motto, wir haben noch gar nicht angefangen. Sie kennen vielleicht diesen Monty Python-Film, wo da dieser Ritter, ja, wo da der Belvedere ihm also Arm und Bein abschlägt, ne? Und dann sagt der Ritter, ich habe aber noch gar nicht angefangen. Ja? Ungefähr da fühle ich mich dran erinnert. Ja? Also wie gesagt, vielleicht habe ich auch Unrecht, dann mag die Geschichte über mich urteilen, aber ich komme per heute nach allen Daten, die ich mir angucke, zu diesem Schluss und ich stehe auch dazu.
Wir Wirtschaftsjournalisten sind immer skeptisch, wenn wir sagen, der DAX oder der SMI steht irgendwann, wenn wir den Termin sagen, dann wird es heikel. Ja. Sie wird man denn spätestens Ende September immer fragen, wann ist jetzt der Krieg vorbei?
Damit leben Sie. Da bin ich bereit dafür.
Frau Thoma, Sie haben ja, als Sie angetreten sind bei Sulzer, relativ schnell das Russland-Engagement beendet. Das war eine Ihrer ersten Amtshandlungen eigentlich. Warum?
Es hatte natürlich mehrere Gründe. Das Geschäft mit Russland war für uns nicht mehr machbar. Es hatte aber auch den Hauptgrund, dass unsere Mitarbeitenden in eine sehr schwierige Situation gekommen sind. Weil wir mussten und wollten uns an die Sanktionen halten. Aber für die russischen Mitarbeiter ihrerseits war es verboten, sich an die Sanktionen zu halten von ihrer Regierung. Und in einer solchen Situation gibt es nur einen Weg, das Geschäft möglichst abzugeben und raus.
Und was macht man denn in so einem Fall? Man sucht einen Käufer.
Ja, man sucht einen Käufer. Man ist ganz sicher nicht in einer starken Verhandlungsposition. Abgesehen davon ging es ewig lang. Jetzt haben wir diesen Vertrag unterschrieben. Jetzt muss er noch von der russischen Behörde genehmigt werden. Ob das dann geht oder nicht, das werden wir in ein paar Monaten wissen.
Und dann wird in der Hartwährung Rubel bezahlt, oder?
Nein, das hingegen nicht, nein.
Also Euro?
Oder Dollar, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall in einer dieser beiden Währungen, vermutlich in Dollar.
Frau Moser, wie ist das? Sie haben die Einschätzung von Herrn Kolb gehört. Sie sind Mitglied der Außenpolitischen Kommission. Wie schätzt man zurzeit in Bern, kann man nicht so homogen sagen, aber jetzt aus Ihrer Sicht die Kriegslage ein, ähnlich optimistisch aus westlicher Sicht wie Herr Kolb?
Ja, ich habe sehr interessiert zugehört. Also was ich teile, ist die Einschätzung, dass die mediale Berichterstattung extrem beeinflusst ist und eigentlich fast nicht unabhängig ist. Wir haben natürlich unsere eigenen Informationen über die Botschaft auch vor Ort und die Analysen, die die Schweiz über den Nachrichtendienst macht. Man ist sehr viel zuwarten. Also so klare Aussagen habe ich jetzt von politischer Seite noch nie gehört und würde ich jetzt auch persönlich nicht wagen zu machen. Man glaubt und hofft natürlich daran. Vor allem ist es natürlich auch eine politische Bewertung. Also es ist schon so, dass es Fakt ist, dass natürlich nicht nur ein Angriff auf die völkerrechtlichen Prinzipien ist, sondern dass unsere fundamentalen Werte wie Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und persönlich bin ich auch dezidiert der Meinung, dass die Schweiz hier eine viel klarere Position einnehmen sollte, was zum Beispiel den Wiederexport von Rüstungsgütern anbelangt. Wir sind extrem restriktiv in der Interpretation der Neutralität. Also wir tun ja nicht einmal Schutzgüter exportieren. Wir könnten Schutzgüter exportieren, das sind Helme oder Westen, Schutzwesten. Der Bundesrat hat entschieden, dass er das nicht machen möchte mit Verweis auf die Neutralität. Das kann man begründen. Ich bin der Meinung, es bräuchte eine andere Einbettung der Neutralität in die aktuelle Zeit. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich freue mich über die Zuversicht in dem Sinne. Ich wage keine Prognose im Moment. Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen mit den Informationen, die jetzt mir zur Hand liegen. Aber ich werde nachher gerne noch das Gespräch suchen, um noch ein paar zusätzliche Fakten zu erhalten.
Gut, wir gehen davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch einen spezielleren Informationsfluss haben als vielleicht.
Das können Sie gerne vermuten. Ich möchte mich dazu nicht äußern.
Herr Brandt, AXPO ist ja auch, haben Sie uns im Eingangsgespräch gesagt, in der Ukraine aktiv. Wie stellt sich Ihr Blick auf das Kriegsgeschehen dar?
Also ich bin zunächst mal froh, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Das war eigentlich von
Tag 1. Sie sind in Kiew, können Sie was macht AXPO dort genau?
also im weitesten Sinn Handelsgeschäft, wobei Handelsgeschäft bedeutet einfach auch, wir beliefern Schweizer Kunden mit Energie, die dort produzieren beispielsweise. Also es ist nicht so, dass wir da einfach in das, nicht in ein esoterisches Trading, das wir da betreiben. Also das ist das Erste, dass ich sehr froh bin, dass es unseren eben Kolleginnen und Kollegen gut geht. Über den Vertriebslauf mute ich mir kein Urteil an, da verstehe ich zu wenig davon. Und wir haben natürlich unsere Kunden, als dann die Gaskrise losging, als die Russen den Gasfluss gekappt haben, haben wir halt dafür gesorgt, dass unsere Kunden in Europa, auch in der Schweiz, halt einfach anderes Gas gekriegt haben. Nicht? Das war nicht unaufwendig.
Mhm. Fühlen sich Ihre Mitarbeiter dort noch bedroht in Kiew oder wie ist die aktuelle Lage?
Ja, es ist so, also die Arbeit wurde wieder aufgenommen. Zu Beginn haben wir versucht, alle rauszuholen aus dem Land. Das ging bei den männlichen Kollegen nicht, aber die Familien haben die dann rausgeholt und zum Teil in unsere polnischen, wir haben auch in Polen ein entsprechendes Engagement. Und da konnten wir die Leute gut unterbringen. Jetzt im Moment arbeiten sie wieder und es ist so einigermaßen, also den Umständen entsprechend normal, aber also mit dreifachen Anführungszeichen, versteht sich.
Herr Kolb, wir haben es gehört, Sulzer ist sofort rausgegangen. Es gibt aber auch sehr viele Schweizer Konzerne, europäische Konzerne, die in Russland geblieben sind. Ist das gefährlich auf Dauer?
Ich denke schon, ja. Also vor allem hinsichtlich Corporate Responsibility und mögliche Implikationen in Kriegsverbrechen. Also Sie müssen ja denken, wenn Sie in Russland bleiben, dann zahlen Sie in Russland Gewinnsteuern. Und diese Gewinnsteuern fließen in das russische Budget und aus diesem russischen Budget wird der Krieg finanziert. Also wenn es ganz dumm läuft, ich meine, und wir bekommen tatsächlich ein internationales Tribunal, das dann über die vielen, vielen Kriegsverbrechen Russlands richten wird, dann werden wir natürlich auch die Frage der Kollaboration anschneiden müssen, sowohl lokal in Russland wie auch in Europa. Und das Letzte, was Sie dann brauchen, ist ein Label, ich habe mit dem russischen politischen System kollaboriert. Also ich denke, das ist ein Risiko, das viele Unternehmen noch gar nicht sehen oder vielleicht auch nicht sehen wollen. Es ist natürlich letztlich deren Entscheidung, ob sie im russischen Markt bleiben oder nicht. Aber das sind sicher Faktoren, die man berücksichtigen sollte.
Hm. Nun gibt es Firmen wie Nestle zum Beispiel, die sagen, sie liefern Grundnahrungsmittel
hin. Ja,
und das ist notwendig aus humanitären Gründen.
Ja, das sagt die Supermarktkette Auchan auch. Ich verstehe zu wenig von der Lebensmittelindustrie, um das beurteilen zu können. Aber ich denke, das ist keine Frage, ob Sie eine bestimmte Industrie vertreten oder nicht, sondern es ist eine Frage, ob Sie mit diesem Regime affiliiert werden sollen, das nachweislich Kriegsverbrechen begeht, und zwar jeden Tag von Neuem in einem Ausmaß, das wir zuletzt im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Mhm. Das muss man mal ganz klar so benennen.
Mhm. Wie schätzen Sie das ein, Frau Thoma? Machen die Schweizer Firmen da genug? Sie haben ja eigentlich ein Exempel gesetzt, haben wir schon gehört. Sie sind sofort rausgegangen. Haben Sie auch das Gefühl, dass da ein Risiko liegen könnte, wenn man zu lange wartet?
Und Sulzer ist natürlich in Bereichen tätig, die mit Energieinfrastruktur zu tun haben, mit Bereichen, wo Dual Use nicht komplett ausgeschlossen ist. Das war für uns natürlich maßgeblich. Ich persönlich habe schon eher die Haltung, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, mit mindestens den Basispharmaprodukten und so weiter letztendlich im Großen und Ganzen dann doch in unserem Interesse ist, im Interesse eines Friedens, aber so richtig sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Man wägt es ab. Es gibt eine Zeit nach dem Krieg, wo es dann auch irgendwie weitergehen muss. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Wobei ja für die wenigsten Firmen Russland wirklich ein wichtiger Markt ist.
Absolut richtig, ja. Also für Sulzer auch nicht. Wir haben 3% unseres Umsatzes.
Dann reden wir über die Energiekrise, Frau Moser. Alle haben Angst gehabt, letzten Sommer, große Panik. Gewisse Leute haben gesagt, wir müssten uns mit Kerzen eindecken. Alles nicht passiert. Woran lag das? Dass wir eigentlich relativ milde durch diesen Sommer gekommen sind, durch den Winter, Entschuldigung. Und mit milde meine ich jetzt nicht nur das Klima, sondern auch was die Strombelastung angeht.
Ja, wir sind wirklich relativ gut durch den Winter gekommen. Ich meine, wir hatten auch einen milden Winter, aber es ist nicht so, dass jetzt die Krise vorbei wäre, dass wir nicht uns Sorgen machen müssen um die Zukunft. Ich meine, wir werden einen nächsten Winter haben und wir haben vor allem auch jetzt eine sehr trockene Zeit. Also die Speicherseen werden wahrscheinlich wegen dem wenigen See nicht gefüllt werden können. Also ich glaube, wir haben hier noch sehr viel zu tun. Die Politik agiert, sage ich jetzt mal. Man versucht aufzuholen, was man lange verschlafen hat, also sei das jetzt im Ausbau der erneuerbaren Energien, sei das im Effizienzbereich, aber das alleine reicht nicht, also damit wird man die Winterlücke nicht schließen können, es braucht hier auch Speicherkapazitäten, da gibt es neue Technologien, Power to X, wo man versucht voranzutreiben, um ein Beispiel zu nennen. Ja, aber wir haben Baustellen und was natürlich wesentlich ist, und das ist ja auch etwas, das auch wir sehr stark propagieren, wir brauchen auch stabile Beziehungen zur Europäischen Union, und das fehlende Stromabkommen, das ist für uns ein Problem, das ist ein Riesenproblem, und wenn wir das nicht lösen, dann werden wir ein Problem haben mit der Versorgungssicherheit, mit der ganzen Stabilität auf dem Energiemarkt. Und ja, was sage ich jetzt mal, wir sind gut durch den Winter gekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich freue und freudig in die Zukunft blicke, sondern wir müssen krampfhaft versuchen, also ich komme aus einer Energiedebatte, heute Morgen haben wir die zweite Etappe des Mantelerlasses gemacht. Die Mehrheiten, ich habe es zu Beginn gesagt, die sind sehr instabil, also es ist sehr schwierig, die Mehrheiten hinzubekommen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, also die ganze Schutz-Nutz-Diskussion, wo wir auch Schritte machen müssen Richtung Ausbau, die ich persönlich sehr befürworte. Man muss aber auch gewisse Pflichten etablieren, also Verpflichtung für den Ausbau von Solarenergie. Das ist natürlich teilweise ein Konflikt mit dem Privateigentum, aber zumindest auf Neubauten möchte man das. Also das ist ein sehr steiniger Weg auf der politischen Ebene, man ist dran, aber ja, also ich schaue sehr vorsichtig in den nächsten Herbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenig euphorisch.
Herr Brandt, eben, wir haben es in der Einleitung erwähnt, Sie sind ja unfreiwillig in die Schlagzeilen gekommen letztes Jahr mit dieser Kreditlinie. Gab es eigentlich jemals einen Moment für Sie als CEO, als Sie kurz davor standen, zu sagen, jetzt brauche ich das Geld?
Nein. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, der Hintergrund dieser Kreditlinie, über die ich irgendwann einmal dann nicht mehr sprechen möchte.
Aber im Fernsehen
im
müssen Sie, das
Leben,
hilft nicht.
Im nächsten Leben, nicht mutmaßlich. War ja, dass Ende August sind ja die Preise plötzlich wirklich explodiert. Also innerhalb von Tagen sind die Preise um Hunderte von Euro pro Megawattstunde gestiegen, auf etwa 1200. Einfach zum Vergleich, also seit es den europäischen Strommarkt gibt, sind die Preise, glaube ich, einmal knapp dreistellig geworden, vorher. Und dann plötzlich haben sie 1200 innerhalb von 12 Monaten. Und wir haben uns zu diesem Zeitpunkt haben wir auch noch weggesteckt, alles selber. Und wir haben uns eine Frage gestellt damals. Wenn jetzt der Krieg eskaliert, Putin eine taktische Nuklearwaffe einsetzt, was auch immer, und die Preise auf 2.000, 3.000, 4.000 steigen, halten wir das durch? Und dann haben wir gesagt, nein, halten wir nicht aus. Notabene wir und mutmaßlich fast alle anderen nicht, aber was die anderen machen, ist nicht unsere Verantwortung. Wir würden es nicht durchhalten. Können wir das Risiko als grösster Stromproduzent in der Schweiz dem Land zumuten, dass wir es nicht durchhalten? Nein, können wir nicht. Können wir die Wahrscheinlichkeit in den verschwindend kleinen Bereich legen, dass das passiert, so eine Eskalation? Können wir auch nicht. Ergo müssen wir im Interesse des Landes einem Vorsichtsprinzip gehorchend diese Kreditlinie mal sichern, in der Hoffnung, dass wir sie nie brauchen. Und so ist es dann auch gekommen. Mhm. Also rückblickend hätten wir es nicht tun müssen. Aber rückblickend ist man immer gescheit.
Ist man immer viel schlauer. Auf der anderen Seite ist es ja dann doch erstaunlich, wie stark die Preise dann wieder runtergekommen sind jetzt, oder? Wenn man die großen Spitzen letzten Sommer gesehen hat, beim Gas vor allen Dingen, aber auch beim Strom. Und jetzt beim Gaspreis sind wir vor dem Krieg, oder?
Das ist so. Gibt es auch eine Reihe von Gründen. Ein ganz wichtiger Grund war natürlich, dass tatsächlich der Gasverbrauch ist deutlich reduziert worden, unter anderem wegen dem Wetter. Also wir hatten einfach auch Glück mit diesem Winter, nicht wenig Glück. Und das Preissignal, das hat gewirkt. Also wenn ich schaue, wie viel Gas die deutsche Industrie gespart hat, wegen den hohen Preisen und nicht wegen irgendwelchen planwirtschaftlichen Maßnahmen, die da ergriffen wurden, sondern einfach in dem Preissignal, das hat entscheidend beigetragen. Plus viele Unternehmen, auch wir, haben dann sehr viele Anstrengungen unternommen, Flüssiggas nach Europa zu bringen. Das hat auch geholfen. Aber machen wir uns nichts vor, der nächste Winter wird mutmaßlich schwieriger, weil die Kombination aus wenig Schnee in den Bergen, das heißt wenig Schmelzwasser, ein Problem für die Füllung der Speicher sehen, wenn wieder ein trockener Sommer kommt. Gleichzeitig hat China die Wirtschaft wieder hochgefahren, nach die Zero-Covid-Policy beendet. Das heißt, der Gasverbrauch steigt. China kauft enorm viel Flüssiggas an auf dem Weltmarkt und vermutlich wird russisches Gas im nächsten Sommer nicht fließen. Das heißt, wir gehen in Europa vielleicht mit halbleeren Gasspeichern in den nächsten Winter. Mhm. Also ich fühle mich auch nicht wohl, was den nächsten Winter betrifft.
Mhm. Trotzdem ist es ja eigentlich eine Meisterleistung, das muss man sagen, der europäischen Wirtschaft, Frau Thoma, dass sie sich so schnell von diesem russischen Gas hat unabhängig machen können. Also als der Krieg losging, haben ja alle gedacht, das ist unmöglich und alles bricht zusammen. Und die Industriekonzerne, auch in der Schweiz teilweise, haben wirklich Hiobsbotschaften ausgesandt. Und dann ging es auf einmal. Sehr schnell?
So ganz auf einmal ging es nicht, aber ich möchte das noch wiederholen mit den Preissignalen. Das ist das, was wirkt, was am Schluss auch den CO2-Verbrauch reduzieren oder Emissionen reduzieren würde, den Energieverbrauch, wenn die Energie etwas kosten würde. Jetzt hat das natürlich Konsequenzen, einmal für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit kleinerem Portemonnaie und auch für die Industrie, die ja in Europa jetzt gerade etwas Richtung Amerika blickt, aus verschiedenen Gründen. Aber die Investitionen gehen schon deutlich zurück und das wird uns in den kommenden Jahren auch noch beschäftigen. Da muss man auch wissen, nicht alles ist, sagen wir, politisch gewünscht ersetzt worden. Also teilweise wurde nicht auch Öl wieder gebraucht, es wurde viel mehr Kohle verstromt. Es ist nicht so, dass wir von der CO2-Bilanz her jetzt so unglaublich viel besser wären.
Wie war das denn bei Sulzer jetzt, wenn Sie das letzte Jahr Revue passieren lassen, was Ihre Energiekosten angeht? Da werden Sie ja wahrscheinlich auch im Frühjahr irgendwelche Schreckensszenarien etabliert haben und waren dann froh, dass es nicht so kam oder so. Aber wie hat sich das entwickelt von Ihren Kosten?
Ja, Sulzer ist natürlich sehr global aufgestellt. Wir haben Produktion in allen Kontinenten relativ ausgeglichen und der Energiepreis ist überall in die Höhe gegangen, aber nicht in diesem Ausmaß wie in Europa. Und zudem, ja, wir haben uns eigentlich nicht so viele Gedanken gemacht. Irgendwie. Aber das hat damit zu tun, dass wir eben um den Erdball herum verteilt sind und die Situation schon spezifisch europäisch war.
Aber Herr Kolb, nochmal gefragt, es war ja eigentlich schon fast eine Meisterleistung der europäischen Wirtschaft, sich so schnell unabhängig zu machen vom russischen Gas.
Es war eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Also zunächst mal muss man sagen, es ist ja nicht so, dass es überhaupt kein russisches Gas mehr gibt. Es gibt nach wie vor Länder, insbesondere Österreich und Ungarn, die nach wie vor am Ukraine-Transit hängen. Also was zu ist, ist Europol bzw. Jamal, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Da muss man sagen, Deutschland hat sich natürlich sehr, sehr gerne an das superbillige russische Erdgas gewöhnt und auf der Basis natürlich auch einen Industrieaufschwung hingelegt, der anders nicht möglich gewesen wäre. Aber wenn Sie jetzt angucken, wie im gesamten EU-Raum, wie sich die Wirtschaft angepasst hat, also allein 20 Milliarden Kubikmeter hat sie eingespart, nur im Jahr 2022. Also da sehen wir schon, dass das wirkt über den Preismechanismus, aber eben auch, dass Sie merken, Energieeffizienz ist eigentlich die neue Killer-App. Weil wir uns verabschieden müssen von diesem Zeitalter super billiger russischer Energie, die es natürlich nicht einfach so super billig gibt, sondern um den Preis, dass man sich Russland ausliefert als strategischer Lieferant. Von den Zeiten sind wir weg und da werden wir auch nie wieder hinkommen. Also Sie haben ja gesagt, werden wir vielleicht mal wieder Gas von Russland kaufen? Ja, also wenn Sie gucken, ein Strang von Nord Stream 2, der Strang B, der ist noch intakt. Also über den könnten Sie vielleicht noch am Spotmarkt Gas liefern, aber würden Sie jetzt mit dem Putin-Regime Gas-Trades ab, sehen Sie? Also man wird vielleicht am Spotmarkt mal so peu à peu ein bisschen Masse kaufen, aber ich denke, das große Moment, das wir jetzt haben, ist die Globalisierung des Gasmarktes, also über LNG. Ja, also etwas, wo man früher gesagt hat, ja, im Prinzip schon, aber viel zu teuer wegen Infrastruktur, maritime Logistik und so weiter. Und plötzlich merken Sie, plötzlich geht es nicht mehr um Preis. Plötzlich geht es darum, dass Energie überhaupt da ist. Und das ist etwas, also für uns etwas Neues, so diese Sicherheitsperspektive, die wir in den vergangenen Jahrzehnten immer so ein bisschen ignoriert haben. Und ich denke, je mehr wir in die Richtung denken, desto mehr kommen wir auch in Effizienzüberlegungen hinein. Also zum Beispiel dieser Irrsinn, dass wir Gas verbrennen, um unsere Häuser zu heizen. Wieso nehmen wir nicht Fernwärme? Wieso nehmen wir nicht kalte Nahwärmenetze? Ja, also wir denken immer noch wie im 20. Jahrhundert, aber wir haben die Chance nicht mehr. Und dann kommt noch das CO2-Thema dazu. Und jetzt können wir sagen, gut, Gas ist noch relativ CO2-neutral, aber trotzdem, Erdgas ist letztlich Methan. Und Methan ist das mit Abstand klimaschädlichste überhaupt. Und meiner Ansicht nach müssen wir dringend aufhören, den Planeten aufzuheizen. Also Sie müssen nicht mal grün dafür sein, selbst aus einer ganz konservativen...
Da bin ich ja so froh. Ja. Es ist aber, im Mainstream angekommen, ja. Endlich.
Sie können es auch ganz konservativ einfach als Business Case durchrechnen. Sie kommen zu genau dem gleichen Resultat, oder? Also Climate Risk is Investment Risk.
Klar, aber man muss ja trotzdem sagen, dass das letzte Jahr natürlich ein Revival der fossilen Brennstoffe gebracht hat durch die ganze Notsituation.
Leider,
die Frage wäre natürlich schon, ob dieser Klimaumbau der Wirtschaft dadurch jetzt Schaden genommen hat, oder? Mhm. auch langfristig vielleicht schaden nimmt. Wir sehen ja auch, dass viel mehr Kohle wieder
ist. Also ich meine, wir sind ja immer noch im Kohle- bzw. Ölzeitalter. Also wenn Sie anschauen, Gesamtweltnachfrage nach Energie 180.000 Terawattstunden. Und Sie gucken mal, wie viel davon kommt immer noch aus Öl, 35%. Also erzählen Sie mir nichts vom Ende des Ölzeitalters, oder? Und gleichzeitig sagen Sie Pariser Klimaziele 2040. Also entweder meinen wir es ernst mit den Klimazielen und dann müssen wir so schnell wie möglich weg von fossiler Energie. Oder wir sagen halt, okay, dann wir brauchen eine Übergangsfrist. Die muss dann halt von mir aus mit Gas oder mit anderen Technologien laufen. Dann können wir uns aber von den Klimazielen verabschieden. Also ich weiß nicht, vielleicht wissen Sie da mehr als ich. Aber beides gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen, in dieser Phase, wo der Gasmarkt erst wirklich beginnt, sich zu globalisieren, das halte ich für schwierig.
Also eben ist dieser Backlash aus Ihrer Sicht, Frau Moser, ist das jetzt ein temporäres Phänomen oder können wir uns da mehrere Jahre darauf einstellen?
Also schlussendlich ist ja, sage ich jetzt einmal so, der Druck ist enorm, diese Umstellungsleistungen zu bringen. Und man hat ja schon jetzt auch Übergangsmaßnahmen getroffen. Also wir haben ja so ein Notkraftwerk in Birr gebaut, das wir zum Glück nicht gebraucht haben jetzt diesen Winter. Also man ist bereit, auch Notmaßnahmen zu bringen. Ehrlich gesagt wäre es schon möglich, diesen Umbau hinzukriegen, also ich persönlich bin überzeugt, dass das denkbar wäre. Es ist ein steiniger Weg, aber es fehlen natürlich schon auch die politischen Mehrheiten dafür. Das ist einfach die nüchterne Realität. Also ich habe vorher gesagt, ich komme aus einer Energiedebatte. Wir haben in dieser Großvorlage einige Energiesparmaßnahmen, Effizienzmaßnahmen drin. Die sind fast alle runtergefallen. Das heißt, sie haben keine Mehrheit gefunden. Das heißt, man muss natürlich ambitionierte Effizienzziele setzen können, ambitionierte Ausbau Ziele bei den erneuerbaren Energien beschließen. Wir müssen die Vernetzung haben mit dem europäischen Markt, um eben auch Ausgleich schaffen zu können, um eine Resilienz und Stabilität hinzubekommen. Und in der Theorie wäre es absolut möglich, aber in der Politik ist halt einfach das Modell oder das Wünschbare nicht immer die Realität. Und da muss ich schon sagen, ja, da sind wir nicht so gut unterwegs, wie wir unterwegs sein könnten.
Wenn wir da das große Bild anschauen, wenn wir jetzt in die USA schauen, da sehen wir eindeutig, dass dieses sogenannte ESG, also Environment Social Governance, wahnsinnig unter Druck gerät, oder? Weil im letzten Jahr auch die Rüstungs- und die Ölaktien sehr stark zugelegt haben und die ganzen Anleger sagen, wenn ich zwar politisch korrekt investiere, verdiene ich aber viel weniger. Und wir sehen jetzt, dass gerade die Republikaner im Wahlkampf da wahnsinnig Druck aufbauen gegen diese ganze ESG-Bewegung. Und das schwappt ja zwangsläufig irgendwann auch hierher. Also man hat schon das Gefühl, dass da wirklich jetzt ein starker Backlash gegen diese ganze Klimawende da ist.
Ja, ich bin nicht so sicher. Also ich würde mal unterscheiden zwischen den politischen Elementen, die einfach eine entsetzlich polarisierte US-amerikanische Politik halt hervorbringt, nicht? Es gibt aber andere Stories. Texas, jetzt nicht wirklich der Paragon der Energiewende in den USA, nicht? In Texas überschlagen sich die Ranchers damit, Windkraft zuzubauen. Warum? Weil sie um Faktoren mehr verdienen, wenn sie Windkraftanlagen bauen, als wenn sie Cattle Ranching, Deer Hunting oder was auch immer anbieten. Um Faktoren mehr. Man darf es nicht Renewable nennen, das ist ein toxischer Begriff aus der Optik dieser Leute dann, sondern es ist quasi patriotisches Unternehmertum, Windkraftanlagen hinzustellen. Gibt auch die Stories, nicht? Aber ich bin völlig mit Jan einverstanden. Also die frustrierende Realität ist, dass wir technisch viel mehr machen könnten, als wir tun. Und das ist nicht nur ein Problem oder ein Fehler quasi der handelnden Politikerinnen und Politiker, das beginnt bei uns als Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt ja diesen Begriff NIMBY, nicht? Not in my backyard. Ich finde Windenergie ja schon gut, aber nicht, wenn ich das Windrad sehe. Es gibt eine Steigerungsform von diesem Ausdruck, habe ich nicht gekannt bis vorhin. Banana. Build absolutely nothing, absolutely nowhere, anytime. Und das ist die traurige Realität. Und die Schweiz ist Weltmeister im Bananatum und im Nimbyismus.
Okay, aber es ist ja auch so, das ist hochinteressant, aber ich meine, wenn wir das jetzt anschauen, Herr Kolb nochmal gefragt, Sie haben gesagt 35%, habe ich es richtig verstanden, sind immer noch von Energie in Öl. Wie viel Geld geht jetzt auch in Militär? Wie viel Geld müssen wir jetzt für andere Sachen ausgeben, anstatt für die überfällige Energiewende? Und dann ist auch die Frage, ob diese Prioritäten durch den Krieg nicht auf Dauer verschoben sind.
Wir schauen mal kurz nach Deutschland. Also wenn Sie politisch von heute auf morgen sagen können, ab jetzt ist Zeitenwende, ne? Also hier sind 100 Milliarden Euro, kauft was. dann kann ich es mir nicht so schwer vorstellen, dass man das Gleiche macht für das Thema Energiewende. Also ich denke, wir müssen uns einfach sehr stark lösen von vielen Grundannahmen, mit denen wir bisher Energiepolitik gemacht haben. Wir müssen uns auch lösen von einer gewissen nationalistischen Nabelschau. Also wir reden hier in der Schweiz über CO2-Einsparziele. Gleichzeitig haben wir ganz China und ganz Indien voll mit Dreckschleudern, die nichts anderes machen, als Öl zu verbrennen. Also zum Glück ist dieses Kraftwerk in Birr nicht in Betrieb gegangen. Das ist das Schmutzigste, was es überhaupt gibt, also Öl in einer Gasturbine zu verbrennen. Und sie hätten ja sogar die Verordnung über die Reinhaltung der Luft dafür aussetzen müssen. Ja, also hoffentlich wohnen Sie nicht in Birr-Aargau, wenn das passiert, weil sonst macht Ihr Leben keinen Spaß mehr. Aber für Millionen Menschen in China oder Indien ist das der Normalzustand. Und die haben das jeden Tag. Mhm. Und wenn Sie denken, was da an Masse rausgeworfen wird, das wird ironischerweise durch den Krieg noch befeuert, weil Indien jetzt super billig russisches Urals kaufen kann mit riesigem Discount. Oder? Mhm. Also es ist ein globales Problem. Und wir müssen uns dem Problem auch global lösen. Also es ist zwar schön, dass wir in Europa Technologie dafür entwickeln und so ein bisschen Vorbildcharakter dafür haben, aber wir haben in Europa nicht die Masse. Also was wir eigentlich machen müssten, ist hier die Technologie entwickeln und sie dann in den Rest der Welt exportieren.
Das ist ein gutes Stichwort für Frau Thoma, Technologie entwickeln. Sie sind ja gerade dabei, den Sulzer-Konzern umzubauen und sehr stark auf die Energiewende auszurichten. Wie schwierig ist das?
Ja, ich möchte noch etwas sagen wegen dem vielleicht ein bisschen stärken geratene Energiewende. Ich glaube eben eher, dass wir etwas ehrlicher geworden sind bei der Energiewende. Mhm. Im Sinn von, dass wir akzeptieren, dass ein solcher dramatischer Umbau nicht innerhalb von wenigen Jahren passieren kann. Das hat mich schon zu meiner BKW-Zeit immer so ernüchtert, dass man will Kohlekraftwerke abstellen, dann noch die besten und die saubesten, nur dass nachher die Braunkohlekraftwerke laufen. Also diese intellektuelle Redlichkeit, mit der man umgehen muss, um hier eine anständige Transition, die wir uns auch leisten können, hinzukriegen, das müssen wir jetzt einfach entwickeln. Mm. Und was wir in der Schweiz halt gerne vergessen, es gibt viele Menschen, die sind auf ganz billige Energie angewiesen. Mm. Die leben in Armut. Meine, bei uns geht das Geschrei schon los, wenn die Kaufkraft ein paar Prozent abnimmt. Stellen Sie sich das mal vor in Indien oder auch in China, weil die Energie teurer wird. Und diese Diskussion muss zulässig sein. Wenn man dann gerade in die Ecke der ganz Bösen gestellt wird, dann hilft man der guten Sache nicht weiter. Was man machen kann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, man kann tatsächlich gewisse Technologien anwenden, und da ist Sulzer mit vorne dabei, die diese Transition einfacher machen werden und CO2-ärmer machen werden. Beispiel CO2-Capture-Technologien. Nun, wann werden die angewendet? Wenn CO2 teuer genug ist. Also CO2 muss ungefähr 100 Franken pro Tonne kosten, das ist es jetzt gerade im Moment, und dann lohnt sich eine solche Investition. Mhm. Es gibt viele andere Beispiele, aber das ist ein Beitrag zu dieser Übergangszeit, die ein paar Jahrzehnte dauern wird.
Aber Ihr Konzept ist schon bei Sulzer, dass Sie den ganzen Konzern jetzt eigentlich auf diese Energiewende ausrichten?
Wir richten den Konzern auf die Energiewende aus, aber wir wissen auch, dass es diese längere Übergangsphase geben muss. Und je weniger CO2 während dieser Übergangsphase durch die Fossilen auch emittiert wird, umso besser ist das. Und dort können wir Lösungen bieten. Nur auch hier wieder, es geht nicht nur um CO2. Oder es geht auch um die Verschmutzung der Gewässer. Es geht um die Bodenerosion. Es geht um all diese Themen. Mhm. Und wenn wir uns vorstellen, wie wir die Hälfte der Elektrizität mit Photovoltaik produzieren wollen, dann müssen wir daran denken, was es bedeutet für die seltenen Erden, für die grünen Mineralien, was man da an Mining, also Bergbau machen muss, wie viele Gebiete da schwer beschädigt werden. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich weiß, dass wenn man sich das nicht antut, das zu Ende zu denken, dann wird es stoppen irgendwann. Dann haben wir einmal Demonstrationen von Leuten, ich weiß nicht, in Kolumbien, weil sie sich gegen diesen Abbau beispielsweise wehren. Und das denke ich, das ist nicht ein Umdrehen, es ist ein Realitätscheck für die Transitionsphase.
Es ist interessant auch, dass im letzten Jahr ganz verstärkt wieder die ganze Debatte um die Atomkraft aufgekommen ist. Oder Herr Brandt, Sie haben ja schon die Winterlücke angesprochen. Darum geht es ja eigentlich, um diese 3-4 Monate, die wir überbrücken müssen, die Erneuerbaren nicht funktionieren. Sie haben sich ja in der Vergangenheit recht interessant zu geäußert. Sie sagen ja, eigentlich kommen wir um Großkraftwerke, Atom schrägt sich Gas fast gar nicht herum, um die Winterlücke zu schließen, oder?
Ja, ich muss es differenzieren. Also,
hoffentlich.
Ja, ja. Also erstens mal, es stimmt nicht, dass die Erneuerbaren im Winter keinen Strom produzieren. Also Wind produziert 2/3 vom Strom im Winter und 1/3 im Sommer und alpine Photovoltaik produziert 50-50, Sommer-Winter. Mal das Erste. Das Zweite ist, unsere Berechnungen zeigen einfach, dass weil wir heute noch keine großindustriell verfügbare Speicherlösung haben, um Strom im großen Ausmaß vom Sommer in den Winter zu befördern, müssen wir im Winter gerüstet sein für die kalte Dunkelflaute, beispielsweise wenn halt 2 Wochen lang kein Wind, keine Sonne, extrem kalt, alle heizen wie verrückt und. Wir glauben einfach, dass aus heutiger Optik, und vielleicht in 15 Jahren gibt es einen technologischen Durchbruch, den wir dann bei Sulz reinkaufen, gerne, dass wir das lösen können. Aber für einen Teil der Winterenergie, also der Winterstromproduktion, glauben wir, müssen wir Kraftwerke haben, wo wir als Gesellschaft entscheiden, jetzt werfen wir sie an und nicht einfach dem Wetter ausgesetzt sind. Und da gibt es technisch aus heutiger Optik einfach 2 realistische Optionen. Ich schließe Kohlekraftwerke aus. Und das sind Gaskraftwerke und Kernkraftwerke. Und beide haben spezifische Vor- und Nachteile. Bauen dürfen sie in der Schweiz heute höchstens ein Gaskraftwerk und kein Kernkraftwerk. Und was man dann will, nicht, ist eine gesellschaftliche Frage und nicht eine, wo wir als Energiekonzern sagen, das sollte es sein. Wir können einfach aufzeigen, was die Vor- und Nachteile sind. Und dann gibt es noch die Spezifität, dass aus Optik eines Unternehmens ein Neubau eines Kernkraftwerks der heutigen Generation einfach betriebswirtschaftlich nicht darstellbar ist. Die Risiken, die finanziellen Risiken sind viel zu hoch. Unabhängig von den auch technologisch existierenden Vorteilen dieser Technologie, die hat ja nicht nur Nachteile, die hat auch Vorteile. Aber aus einer Unternehmensoptik wird Ihnen kein Unternehmen ein Kernkraftwerk der heutigen Generation bauen.
Wobei wir ja schon eine Renaissance der Kernkraft sehen. Finnland fällt mir ein. Es gibt einige Länder, die jetzt wieder stark investieren,
kleinere Länder auch. Aber es stimmt, in Osteuropa gibt es, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, einen Tender für 14 Kernkraftwerke in Osteuropa. Aber einfach, man muss ein bisschen in Relation setzen. Also wenn man sieht, wie viel China beispielsweise investiert, nicht in Erneuerbare, also in Wind und Photovoltaik, dann ist das, was sie an Kernenergie zubauen, natürlich sehr klein. Man muss es immer in Relation setzen. Aber es stimmt, ich meine, die Frage ist, die sich Polen stellt. Woher kriege ich diesen Kohle, was heute Kohlestrom ist, woher kriege ich das? Und die bauen eigentlich, etwas gesagt, heimlich viel mehr Photovoltaik und Wind, als man denkt, auch wenn das der Regierung dann ein bisschen peinlich zu sein scheint, ab und zu, dass sie das tun. Aber die sagen sich, wir brauchen auch, um diese immensen Mengen von Strom zu generieren, setzen wir auch auf Kernkraft. Aber Renaissance ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, jetzt im Gesamtinvestitionskuchen. Aber es stimmt schon, die Diskussion hat sich wieder aufgeheizt. Bloß es gibt bestimmte technologische Entwicklungen, Ideen, kleine modulare Reaktoren und. Von dem können Sie nichts kaufen heute, muss man ehrlich sagen. Also Sie können keins dieser Dinge kaufen. Aber perspektivisch, theoretisch ist vielleicht in 10 Jahren gibt es da was Neues und dann ist dann viel günstiger und viel einfacher zu bauen und dann ist das vielleicht eine Option. Deswegen sagen wir, also Technologieverbote grundsätzlich finden wir a priori nicht eine gute Idee. Man sollte sie offen sein, aber einfach auch realistisch. Und selbst wenn Sie ein Kernkraftwerk heute planen würden, zum Beispiel in der Schweiz, wir haben gar nicht die Zeit dazu. 2025 kommt der Hammer der EU, mutmaßlich mit dieser 70%-Regel, die quasi den Export in die Schweiz, je nachdem wie es umgesetzt wird, stark reduziert. Wir haben keine Zeit, jetzt 15, 20 Jahre ein Kernkraftwerk zu bauen. Uns geht vorher im schlimmsten Fall der Strom aus.
Ja gut, aber wenn Sie sagen, Großkraftwerk muss her, Gas oder Kernkraft. Kernkraft, haben Sie gesagt, ist einfach nicht praktikabel, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann bleibt ja nur Gas übrig, oder?
Ich glaube,
was ein fossiler Brennstoff ist.
Ja, aber das Gute ist, und da braucht eine Hypothese, ich meine, wir leben alle auf der Basis von Hypothesen. Wir haben das Glück in der Schweiz, dass wir in der Kombination der Wasserkraft und der bestehenden Kernkraftwerke noch relativ lange CO2-frei Strom produzieren können in großen Mengen. Ich meine, das Kernkraftwerk Leibstadt hat alleine 10 Terawattstunden produziert im letzten Jahr, nicht von etwas 62, die die Schweiz produziert. Das sind immense Mengen. Und wir können diese Werke schon noch weiterlaufen lassen, zum Glück. Da wurden ja Milliarden investiert, dass die ständig auf dem neuesten Stand der Technik sind, diese Werke. Und das gibt uns die Zeit, dass mutmaßlich so ab den 40er Jahren der Markt für CO2-freies Gas, synthetisches Gas beispielsweise, genug liquid ist, dass man dann Gaskraftwerke in der Schweiz auch mit Synthesegas betreiben kann und eben nicht mit russischem Methan. Aber es ist eine Hypothese.
Gut, Jana Moser, bei den Grünen ist das ja sozusagen Lebensgrundlage, dass man gegen Atomkraft ist. Ich glaube, die Grünen-Liberalen sind wir etwas offener in ihrer Position.
Oder? Ja, Sie haben vorher gesagt, ein Revival, oder? Ich finde, politisch ist es tatsächlich so. Ich habe plötzlich festgestellt, dass auf jedem Podium ich wieder über die Atomkraft sprechen
das
muss.
Das war vor zwei Jahren anders,
Und oder? Das ist meines Erachtens eine politische Strategie. Oder man kann natürlich in einer engen Lage, oder man hat ein Problem, wir haben ein Problem, wir hatten diesen schwierigen Winter, wir schauen kritisch in den nächsten Winter, tönt das nach einer einfachen Lösung, oder? Und dass das gewisse politische Kreise propagieren, das kann ich gut verstehen. Es bringt einfach nicht die Lösung des Problems, das haben wir jetzt vorher gehört. Es ist zeitlich, bringen wir es nicht hin, und wirtschaftlich ist es eben auch nicht attraktiv. Und ich bin natürlich auch wegen dem Abfall, Atomabfall, bin ich natürlich auch sehr kritisch, selbstverständlich. Wir haben ja keine Lösung. Was ich aber offen bin dafür, ist, dass man sie länger laufen lässt. Also ich glaube, da gibt es ja, die Grünen sind da wahnsinnig streng, man muss sie mega schnell abstellen. Da bin ich offen dafür. Sie müssen selbstverständlich sicher sein, aber die bestehenden Kraftwerke soll man laufen lassen, wenn wir das brauchen. Da haben wir zwar die Initiative gehabt, aber momentan ist man etwa bei einer Diskussion um 60 Jahre. Ich glaube, das ist legitim. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass man von lauter Diskussion über die Atomkraftwerke, die man theoretisch bauen könnte, die aber vollkommen unrealistisch sind, nicht die eigentlichen Hausaufgaben verschläft. Oder? Wir müssen jetzt effizient, die beste Energie ist die wir nicht ausgeben oder nicht verbrauchen. Wir hätten ein Sparpotenzial von 40%. Also diese Maßnahmen muss man umsetzen, muss zubauen. Und wir brauchen diesen Zugang zum europäischen Markt. Also diese 70%-Regel, die kommt, wenn wir kein Stromabkommen haben, bis 25. Das ist einfach verheerend für die Schweiz. Das ist morgen, und das wird nur kommen, wenn wir eine Lösung haben für die institutionellen Fragen mit der Europäischen Union. Und da dann einfach quasi lieber nicht darüber zu diskutieren, weil es ein bisschen kompliziert und anstrengend ist und nicht so politisch opportun, und dann vorzuschieben, dann bauen wir doch ein AKW, das vollkommen unrealistisch ist, das ist mir ein bisschen zu billig.
Ich denke, man sollte es auch aus einer europäischen Perspektive betrachten, oder? Wir reden immer so sehr innerhalb unserer nationalen Grenzen und sagen, das Thema ist, sollen wir in der Schweiz AKW bauen oder nicht? Das ist gar nicht das Thema. Sondern wenn wir über Energiesicherheit sprechen, dann reden wir über das europäische Übertragungsnetz. Und das ist eine transkontinentale Infrastruktur, die geht von Portugal bis Polen. Und wenn man es aus der Perspektive anschaut, ist eigentlich völlig egal, wo das Kraftwerk steht in Europa. Worauf es ankommt, ist die Importkapazität bei den Grenzkupplungen. Und da hat die Schweiz massive Kapazität, oder? Und wenn Sie jetzt sagen, also für viele ist es wirtschaftlich nicht attraktiv, ich weiß nicht, wenn Sie das in Frankreich sagen würden oder in Schweden, da würden Ihnen die Leute jetzt scharf widersprechen, denn die steigen vermehrt in die Kernkraft ein, aus rein pragmatischen Gründen, und in Frankreich natürlich auch wegen der Industriepolitik. Also ich halte es schon für sehr unwahrscheinlich, dass in Deutschland oder in der Schweiz AKW gebaut werden. Das heißt aber nicht, dass im Rest Europas das so nicht funktionieren wird.
Und ja, was ja auch so ein bisschen diese Sicherheitsfragen etwas abstrus macht, weil wenn die ganzen Meiler 50 Kilometer von der deutschen oder französischen Grenze entfernt sind, sind sie genauso
gefährlich. Und das hat dann auch so was mit politischer Heuchelei zu tun. Ne? Also man ist im Inland gegen AKW, aber man hat kein Problem damit, dass in Frankreich das AKW steht und man von da den Strom einfach importiert oder aus Schweden oder aus Estland oder Finnland, oder? Mhm. Und da braucht es, Sie haben ja das Stichwort gebracht, intellektuelle Redlichkeit. Mhm. Und genau das braucht es bei der Diskussion.
Mhm. Frau Thoma, wie sehen Sie das, wenn Sie das als BKW-Vergangenheit, Sie haben sich lange mit dem Problem natürlich auch beschäftigt, wie schauen Sie heute da drauf?
Ja, ich schaue immer noch ungefähr gleich drauf. Es ist richtig, wenn man heute alle Bewilligungen hätte, um ein Kernkraftwerk zu bauen, was ja ein großes Wenn ist, dann ginge es 10-12 Jahre, bis das Ding hier stehen würde. Auf der anderen Seite, wenn wir nichts anderes bauen können, de facto am Schluss des Tages, dann müssen wir uns dann halt doch einmal mit diesem Gedanken befassen. Weil das Elegante an der Kernkraft ist, riesige Energiemengen, wir haben es gehört, ja, Leibstadt, ja, 10 Terawattstunden auf einem sehr sehr kleinen Flächenverbrauch, mit einem sehr kleinen Eingriff in die Landschaft. Gibt es noch neue Technologien? Wir müssen uns damit abfinden, dass wir irgendeinen Weg gehen müssen und jeder hat Vor- und Nachteile. Und das sind die Schweizer im Moment nicht gewohnt. Wir haben immer das Fünfer und das Weckli und sind sehr gut damit gefahren. Bei der Energiefrage könnte es jetzt so sein, dass das nicht mehr so geht.
Sie wollten noch, Herr Brandt.
Ja, ich finde das ganz einen wichtigen Punkt. Was in der ganzen Diskussion auch über Kernkraft ein bisschen untergeht, sind zwei Aspekte. Das eine ist die Unterscheidung zwischen einer betriebswirtschaftlichen Realität und einer volkswirtschaftlichen Realität. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Es kann etwas betriebswirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar sein, aber volkswirtschaftlich viel Sinn machen. Und ich gebe ein konkretes Beispiel. Natürlich hat es einen Preis, wenn man 4000 Windturbinen in der Schweiz aufstellt. Der Preis ist nicht unbedingt in Franken zu messen, es ist aber eine Veränderung des Landschaftsbildes. Jetzt kann man zum Schluss kommen, dieser Preis ist zu hoch. Man will den nicht bezahlen, nicht? Und bei CO2 wissen wir, oder? Eigentlich, man könnte mit dem ganzen Subventionszeug aufhören, wenn wir nur endlich einen ehrlichen, universellen CO2-Preis hätten, der was ja die Ökonomen schon lange fordern. Und das muss in einer Berechnung aus einer volkswirtschaftlichen Optik, aus einer politischen Optik, wo was getan wird oder eben nicht, wo was gefördert wird oder nicht, das sollte dort einfließen. Und diese intellektuelle Redlichkeit, die vermisse ich teilweise in der Tat auch. Mhm. Und das stimmt schon, was Susan Thoma sagt. Dieser fundamentale Trade-off, also wir können nicht gleichzeitig die Klimaziele erreichen, uns vom Ausland zu einem vernünftigen Maß unabhängig machen. Autarkie ist sowieso eine teure Illusion. Gleichzeitig alle Landschaften in einem Jeremias-Gotthelf-Zustand belassen und auf Atomkraft verzichten. Das geht nicht. Das geht also nicht irgendein auch. Trade-off, irgendeinen Tod werden wir sterben müssen, um so böse auszudrücken.
Wir haben mit Russland begonnen, die Diskussion. Lassen Sie uns auch damit bald schließen. Die Frage ist, Herr Kolb, was steht uns jetzt für einen Sommer bevor? Die gleiche Panik und dann im Winter wieder Entspannung? Oder was sehen Sie da am Horizont auch, was jetzt im Speziellen die Energiefrage angeht?
Also ich denke, man muss es gesamteuropäisch betrachten. Also wenn Sie die Füllstände der europäischen Gasspeicher angucken, die jetzt immer noch bei ungefähr 65% stehen.
Ist noch viel russisches Gas drin.
Ja, jetzt, genau. Aber russisches Gas, das natürlich auch weiter über den Ukraine-Transit hineinkommt. Mhm. Also wenn Sie den AXI-Durchschnitt nehmen, würde ich sagen, sind die Füllstände so, dass man jetzt den Sommer über die Lage wieder auf 100% heraufsetzen kann. Also beim Gas, würde ich sagen, werden wir dieses extreme Szenario, was wir 22, 23 gesehen haben, nicht mehr bekommen. Aber natürlich kommen wir nicht mehr zum alten Preisniveau von 21 oder früher zurück. Also insofern würde ich sagen, sicherheitstechnisch gesehen sind wir deutlich besser aufgestellt für den nächsten Winter. Und zwar unabhängig von Klimafragen. Also man sagt jetzt immer, ja, der warme Winter oder der warme Herbst. Aber wenn Sie es mal im 10-Jahres-Durchschnitt angucken, also so warm war der Winter insgesamt nicht. Der Oktober war sehr warm und die erste Hälfte November. Aber der Großteil war wirklich Preiselastizität. Also die Leute haben reagiert auf die extremen Preise und haben auch, naja, teilweise war es Effizienzverbesserung, teilweise war es Demand Destruction. Aber trotzdem, es hat funktioniert. Mhm. Und wir sind jetzt halt in einer schwierigen Übergangsphase, so zwischen 22 und 26, bis der Gasmarkt sich insgesamt globalisiert hat. Und so lange werden wir halt in einem gewissen Zustand der Improvisation leben müssen. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch, dass wir das hinbekommen.
Aber diese wahnsinnigen Preisturbulenzen, die wir da gesehen haben, so, erwarten Sie das weiterhin?
Das ist normal am Rohstoffmarkt, oder?
Ja, aber in dem Ausschlag war es schon extrem, das haben wir ja gehört.
Ja, wissen Sie, also mir haben zum Beispiel Unternehmer vorgeheult, ja, der Holzpreis und ja, der Kupferpreis und ja, Ammonium und Urea, alles so furchtbar teuer. Ich habe mir heute mal die Daten angeguckt auf Trading Economics. Ja? Holzpreis -70%, Urea -58%, Aluminium -30%, year on year. Hm. Da redet nur keiner drüber, weil Klappern gehört zum Geschäft, oder? Also So muss man es auch mal sehen. Ja, das ist, was ich meine, nüchterne Daten.
Frau Thoma, was sagen Ihre Forecast auch für Sulzer jetzt für dieses Jahr? Was preisen Sie da ein, was die Energiefront angeht?
Ja, wir gehen von einer Stabilisierung auf höherem Niveau, als es einmal war, aus. Auch sehr verschieden, je nach welchem Kontinent und welchem Land. Was wir tatsächlich sehen, ist natürlich ein erhöhter Bedarf für Unterhalt von bestehenden Anlagen, auch fossilen. Das sehen wir klar in unseren Auftragsbüchern, aber wir sehen auch eine vermehrte Investitionstätigkeit im Bereich der Erneuerbaren. Da bin ich also schon auch der Meinung meines Vorredners. Ich glaube, wir haben die Chance, uns irgendwie durchzuhangeln bis zu einem gewissen Grad und das werden wir wohl tun müssen.
Und für die Schweizer Situation jetzt, für den Schweizer Verbraucher?
Für den Schweizer Verbraucher, also für den Kleinverbraucher, der hat ja regulierte Preise, der ist, ja, das ist komplizierte Sache.
Also für den, ja, ich sage nur, manche haben ja, kommt genau, an, wo man wohnt genau, in der Schweiz, aber manche mussten ja schon eine ziemlich große...
Ja, aber es hängt eben davon ab, ob sie einen Produzenten haben in ihrem Versorgungsgebiet oder ob sie sowieso trotzdem am Markt hängen und das etwas verdünnt dann in den Preisen bekommen. Ich denke, am Schluss des Tages, der Schweizer Konsument, der hat in allermeisten Fällen das Kleingeld, um halt ein bisschen mehr für den Strom zu zahlen. Schwieriger ist es für die Industrie, weil halt trotzdem sehr viele preistreibende Effekte in der Schweiz sind und diese schrittweise Abwanderung, die macht mir Sorgen, das habe ich schon eingangs gesagt. Ja.
Frau Moser, wie schätzen Sie das ein für dieses Jahr? Gibt es ein Déjà-vu vom 22 oder eher nicht?
Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir versuchen momentan vor allem politisch die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Oder ich erinnere daran, dass das CO2-Gesetz, das ein wichtiger Meilenstein war, vor dem Volk runtergefallen war. Wir haben jetzt vom Volk abgelehnt wurde. Wir haben jetzt im Juni die Abstimmung zum Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Ist ein wichtiger nächster Schritt. Wir müssen jetzt die Geschäfte durchbringen im Rat ohne Referendum. Und wir bräuchten diese Beziehung Stabilisierung zur Europäischen Union. Und dann kann man zuversichtlicher sein. Aber das sind alles Teilschritte, die gelingen müssen auf einem relativ steinigen Weg.
Letzte Frage an Sie, Herr Brandt. Noch 10 Sekunden haben Sie Ausblick 2023 im Vergleich zu 2022.
Wenn mich meine knapp drei Jahre bei AXO etwas gelehrt haben, dann äußerste Vorsicht und größte Demut in Bezug auf irgendwelche Prognosen, was an den Märkten passiert.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte mich sehr für diese engagierte Debatte bedanken und freue mich außerordentlich, Sie demnächst wieder bei unserem Bilanz-Business-Talk begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag noch.
Der Bilanz-Business-Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner. Und von Nespresso Professional, der Schweizer Kaffeelösung für Unternehmen.